Wir haben in unserer letzten Betrachtung in die Hölle geschaut, in jenen Ort der Verdammten, in jenen Ort, wo jene hinkommen, jene Seelen, die verstockt bis zum Ende in der Ablehnung Gottes bleiben. Wir haben uns ausgerichtet nach der Offenbarung. Christus selbst ist es, der uns darüber lehrt, über den Zustand, über den Ort der Hölle. Und nicht eine Erfindung der Kirche, um Angst zu machen, oder des einen oder anderen Priesters, der eine Höllenpredigt halten will, sondern es ist Offenbarung, dass es diesen Ort gibt, diese Möglichkeit des ewigen Verlorenseins, des Fernseins von Gott. Wir haben gesagt, deshalb der Aufruf, fort mit der Sünde, entschiedene Abkehr von der Sünde. Die Entschiedenheit ist wichtig, möchte nicht mehr sündigen. Es bleibt immer die Freiheit des Menschen. Gott respektiert deine Freiheit. Ja, er zwingt nicht. Gott zwingt nicht in den Himmel, er zwingt nicht in die Hölle. Nein, liegt bei uns, aber er gibt uns alle Gnadenmittel in die Hand. Alle, durch Jesus Christus. Ja, dass wir nicht dorthin kommen müssen. Und wir haben gesagt, wer kommt dorthin? Die in sich verkrümmte Seele eigentlich, der Egoist, könnten wir sagen. Ja? Das also müssen wir bedenken. Im Himmel gibt es nur Freiwillige, auch in der Hölle nur Freiwillige. Also, so können wir das auch sagen. Als nächsten Punkt jetzt in der Betrachtung, was, wenn wir von der Ewigkeit sprechen, was kommt nach dem Tode? Dann wollen wir jetzt über eine Wahrheit sprechen, das Fegefeuer. Ja. Das Fegefeuer, es gibt ein Nachlassen des Interesses, vom Fegefeuer zu sprechen. Aber im Rosenkranz fügen wir doch immer, ich nehme an, Sie auch Sie, dieses sechste Gesetzchen hinzu, erbarme dich der armen Seelen im Fegefeuer. Erbarme dich der armen Seelen im Fegefeuer. Ja, wir Katholiken beten jedenfalls so. Protestanten kennen das nicht, aber es ist gut so. Ja, und es ist gut für die Seelen im Fegefeuer zu beten, denn es ist eine Realität. Manchmal ist es heute so, dass man auch bei Begräbnisliturgie und so weiter, dass wir anstatt von einem Requiem sprechen, eine Seelenmesse, von der Auferstehungsmesse spricht und so weiter, nicht? Und die Paramente weiß sind anstelle von zumindest violett oder schwarz. Ich glaube, man belügt sich da selber. Man tut auch der Seele nichts Gutes, wenn man so schon eine Heiligsprechung eigentlich vollzieht. Nicht? Also, ich denke nicht, dass das gut ist. Ne? Ich möchte schon, dass man für mich mal eine Seelenmesse, ein Requiem feiert. Oder? Ja. Und es wäre natürlich schön, es ist wunderbar, wenn schon die Seele in der Anschauung Gottes ist, aber der Herr ist der richtet und der das entschieden hat. Ja? Aber wir dürfen nicht so tun, als ob wir, manchmal haben wir den Eindruck, die ganze Welt spricht dem schon selig und so weiter. Ja? Gott weiß es, er ist es. Ja? Und darum ist es ganz wichtig, dass hier dieses Interesse nicht nachlässt. Ja, auch vom Fegefeuer zu sprechen und von den armen Seelen, von jenen Seelen, die der Reinigung noch bedürfen. Ja. In Rom hat es ein Museum der Seelen im Fegefeuer gegeben, das man längst vergessen hat und man hat das auch dann weggeräumt und so weiter. Es hat die Kongregation der Helferinnen gegeben, die armen Seelenschwestern. Vielleicht haben Sie das von denen gehört, man hat den Namen jetzt geändert. Nur noch die Helferinnen. Also es war so ein bisschen peinlich, wenn man heute davon noch spricht, nicht? Die armen Seelenschwestern. Die hatten sich die Aufgabe gestellt gehabt, zu opfern und zu beten für die armen Seelen im Fegefeuer. Ja. Es hat auch viele Altäre gegeben mit den Fegefeuerdarstellungen. Solche Altäre kennen, unten war das Fegefeuer und dann oben, nicht wahr, Christus, das Kreuz oder so. Nicht? Oft auch sehr schöne Darstellungen, dass von Christus vom Kreuz herunter das Blut heruntertropft durch die Erde hindurch zu den Seelen im Fegefeuer. Ja, und wir glauben auch, dass bei jeder heiligen Messe, bei der Aufopferung des heiligen Blutes, ein Tropfen hinunterfließt zur Labung für die armen Seelen im Fegefeuer. Das sind keine mittelalterlichen Vorstellungen oder so, sondern das ist immer noch die Wahrheit. Ja. Man liest auch kaum noch die Offenbarungen der heiligen Katharina von Genua über das Fegefeuer. Er hat wunderbare Offenbarungen bekommen über das Fegefeuer. Ja. Man spricht auch kaum mehr über die sechs Vaterunser und sechs Gegrüßet seist du Maria für die Seelen im Fegefeuer, welche die heilige Therese vom Kinde Jesu bis zu ihrem Tod gebetet hat. Ja. Ist auch schön. Spricht man heute kaum noch darüber. Ne? Es gibt auch kaum noch so heldenhafte Hingabeakte, ja, für die armen Seelen im Fegefeuer. Ich opfere das auf für die armen Seelen im Fegefeuer. Das eine oder andere Leid und so. Ja. Aber ich habe Ihnen schon gesagt, dass Johannes Paul II. Am Ende seines oder in der zweiten Hälfte seines Pontifikates dann begonnen hat, verstärkt von diesen eschatologischen Dingen zu sprechen, auch vom Fegefeuer. Er hat es auch betont, wir müssen wieder mehr darüber reden auch. Ja. Es wird auch nicht das überlieferte Wort dafür gebraucht oder kaum oft noch von Fegefeuer. Ja. Man spricht oft von den anderen Christen, die aus diesem Leben geschieden sind und die noch gereinigt werden. Man hat fast ein bisschen Scheu, vom Fegefeuer zu reden, als wenn das so ein bisschen zu streng ist und so weiter. Ja? Es gehört zum Glaubensgut der Kirche, auch wenn es nicht dogmatisch festgeschrieben ist. Ja? Man muss wieder predigen, auch vom Fegefeuer, ganz sicher. Und besonders jetzt, wir stehen im Allerseelenmonat, wie es immer in der Tradition der Kirche geheißen hat, der November, auch beginnend mit dem Allerseelen, nicht dem Allerseelenfest, Allerheiligenfest ist jenen gewidmet, der glorreichen Kirche, der schon vollendeten Kirche, des Allerheiligen, nicht? Da schauen wir in den Himmel hinein. Aber Allerheiligen ist so geprägt, auch zumindest bei uns, nicht? Dass man am Friedhof geht und so weiter. Aber Allerheiligen ist das große Erntefest der Kirche. Das Erntefest. Erntedankfest ist Allerheiligen. Das Erntedankfest der Kirche. Denn da danken wir für die große Ernte, die schon in die Scheune gebracht ist. Für die Heiligen im Himmel. Ja, das ist die große Ernte. Die hoffen ja, dass wir mal in diese Ernte da eingebracht werden, in die Scheune, nicht? Allerheiligen ist das große Erntefest der Kirche, ja? Wo wir in den Himmel schauen und die schon vollendete Kirche, die glorreiche Kirche, ja? Allerseelen ist, wo wir an die leidende Kirche denken. Das sind nicht die, die Märtyrer, das Martyrium heute erleiden oder die verfolgt werden, sondern die leidende Kirche sind die armen Seelen im Fegefeuer. An die denken wir, an aller Seelen. Ja, das ist speziell für jene, dieses Fest. Für die armen Seelen. Und da kann man auch was tun für die. Man spricht halt wenig vom Ablass. Ja, von einem vollkommenen Ablass zu gewinnen für die armen Seelen und so weiter. Ja, mit den bestimmten Bedingungen, die Kirche hier vorschreibt. Ja. Aber das ist fast verloren gegangen. Ja. Dieser Ablass, wie auch der Heilige Vater im Jubiläumsjahr 2000 damals wieder einen vollkommenen Ablass so gewährt hat und so weiter, haben sich viele wieder mokiert und jetzt fangen uns wieder an mit dem, die Katholiken, mit dem Ablass und so. Ja, wo ist? Also wieder angefangen mit Ablass und so weiter. Aber es ist ja auch etwas ganz Wunderbares, dass ich etwas tun kann für die armen Seelen im Fegefeuer. Nicht? Dass ich den vollkommenen Ablass gewinnen kann, dass eine Seele aus dem Fegefeuer sozusagen befreit wird, auch durch euer Mittun, durch sein Zeichen eurer Liebe. Nicht? Für einen Verstorbenen zu beten, ist ein Zeichen der größten Liebe. Ja? Für ihn zu beten. Ich hoffe, es betet für mich auch immer wer. Ja? Und umgekehrt auch, so wie du betest, so glaubst du. Und können es beobachten. Ja? Wenn jemand immer nur von Christus, unserem Bruder, spricht, dann muss ich sagen, glaubst du überhaupt, dass Christus Gott ist? Ja. Das Gesetz des Glaubens bewirkt das Gesetz des Betens. Wie wir glauben, so beten wir. Und umgekehrt an meinem Beten erkenne ich deinen Glauben. Ja. Wenn jemand nicht betet, ich glaube an die eine heilige katholische Kirche, wenn er das nicht außerbringt, und er betet an die eine heilige christliche Kirche, dann muss ich sagen, du glaubst nicht katholisch. Ja, oder ich glaube, geboren aus Maria, der jungen Frau, dann glaubt er nicht an die Jungfräulichkeit der Mutter Gottes. Gibt's alles. Gibt's alles. Ja? Also das Beten und Glauben bewirkt einander. Diese Tatsachen, die sogar in die Praxis der Kirche eingedrungen sind, ja, die von Aussagen der Schrift gestützt werden, also die in der Praxis der Kirche eingetragen sind, die von Aussagen der Schrift gestützt werden, die bleiben aber unumgänglich. Also das ist eine Wahrheit, diese Tatsachen, dass gebetet wird für die Verstorbenen, dass es Lehre der Kirche ist und so weiter. Ja. Das Fegefeuer lässt sich auch in die Logik der Liebe einordnen. Es ist eine Logik der Liebe. Es ist eine Folge der Liebe Gottes, das Fegefeuer. Ja? Der Barmherzigkeit, der Liebe Gottes. Wenn ich von der Liebe Gottes rede, dann ist die logische Folge, dass es ein Fegefeuer gibt. Ja? Es ein Fegefeuer gibt. Ganz klar. Und jetzt schauen wir konkret auf das. Fegefeuer. Purgatorium. Ja, wie es auch lateinisch heißt. So wird der jenseitige Zustand, ja, Aufenthalt jener Seelen genannt, die zwar in Gottes Gnade aus dem Leben geschieden sind, aber wegen ungesühnter, lästlicher Sünden und ungetilgter Sündenstrafen nicht in den Himmel eingehen können. Weil nichts Unreines in den Himmel eingehen kann. Lesen Sie in der Offenbarung. Nichts Unreines. Auch nicht die lästlichste Sünde. Und dann werden wir gleich sehen, was uns die Seelen zurufen vom Fegefeuer. Auch nicht die lästlichste Sünde. Glauben Sie ohne, dass nur mit einer, ja, ein paar lästliche Sünden werden wir schon irgendein Tierl finden. Es gibt's nicht. Weil Gott und die Sünde auch nicht die kleinste, lästlichste Sünde sich vertragen. Es geht nicht. Müssen wir noch lesen, das ist nicht meine Erfindung. Ja. Also. Und zwar, bis sie durch Abbüßen der verhängten Strafe rein geworden sind. Ja. So wie eine Mutter sagt zu ihrem Kind, dass einer kommt vom Spülen und in den Vorraum kommt und sagt, so kommst man nicht rein in die Küche. Oder ins Wohnzimmer schon überhaupt nicht. Schau, dass die abputzt jetzt einmal. Und dann steht der da und die Mutter wischt und putzt einmal anständig und klopft ab einmal den ganzen Dreck. So kämst man nicht, entschuldige steirisch, so kommst du mir nicht herein. Ja, stimmt das? Hat er schon mal wer gesagt zu Ihnen? Jetzt schau die Schuhe an. Ich sehe nur ein bisschen was so. Mit dem Dreck gehst man nicht einer. So wie der Kerl im Stehen dort und sagt, so kommst man, da ist eh nur ein bisschen was. So nicht. Na bitte. Also gut, Heimweh nach Gott, Psalm 42. Dieser Psalm ist der schönste Psalm, der ausdrückt, was Fegefeuer ist. Heimweh nach Gott. Ja? Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Das ist es. Heimweh nach Gott. Wenn unsere Gedanken sich mit den armen Seelen beschäftigen, wenn sie also im Geiste hinabsteigen an jenen Ort, wo die Seelen wohnen, und Anführungszeichen jetzt, dann kommt die Frage von selbst, was sie wohl fühlen, was sie wohl tun, diese Seelen. Die Psalmen in der Liturgie und allen voran dieser Psalm 42 sind uns ein Hinweis, ja, geoffenbart. Ja, hier besonders dieser Psalm 42, der uns wie viele kein anderer einen Blick hineintun lässt in die Stimmungswelt des Fegefeuers. Welche Stimmung herrscht dort? Ja, welche Stimmung? Die Grundstimmung von ihnen allen ist Sehnsucht. Ja, Sehnsucht, Heimweh. Haben Sie schon mal Heimweh gehabt? Kennen Sie Heimweh? Hm? Wer mal Heimweh gehabt hat, versteht in etwa. Ja, Sehnsucht, aber doch zugleich auch volle Zuversicht. Sehnsucht gepaart mit Zuversicht. Ja. Die Sehnsucht nach dem Antlitz Gottes. 2,5. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Sehnsucht. Was uns hier auf Erden fast wie eine fromme Übertreibung, Vers 2. Ja, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, schaut wie eine Übertreibung fast aus, nicht wahr? Eine fromme Übertreibung vorkommt, das ist für jene drüben im Fegefeuer nur ein schwacher Ausdruck ihrer großen Qual, ihres Leidens. Warum? Wissen Sie warum? Jetzt müssen Sie mal etwas vorstellen, wir haben es noch nicht bedacht. Sie haben nämlich einmal, wenn auch nur ganz kurz, in das Antlitz Gottes geschaut. Ja? Denn im Moment des Todes trennt sich die Seele und tritt vor das Angesicht Gottes. Ja? Sie sieht die Schönheit Gottes. Aber jetzt muss sie aufgrund der noch ungebüßten Sünden der Lächeln zurück. Und das ist der Schmerz. Ich habe einen Moment die Schönheit gesehen. Jetzt darf ich nicht bei ihm sein. Warum? Sie sieht sie ein. Ja, weil noch Flecken drauf sind. Zurück in jenen Ort der Reinigung. Kurz, wenn Sie reinschauen, Sie stehen im Vorraum und Sie sehen ins Wohnzimmer, was da schön ist. Zurück. Nein, zersputzt die ab. Meine Güte, wann ist er drin? Wissen Sie, das ist diese Qual. Sie haben einen einmal, wenn auch nur ganz Sekunden lang, ganz kurz, in das Antlitz Gottes geschaut, in die Schönheit Gottes. Ja? Angelus Silesius sagt, das Antlitz Gottes sehen ist alle Seligkeit. Von dem Verstoßensein das größte Herzeleid, sagt er. Vom Antlitz Gottes Verstoßensein ist das größte Herzeleid, sagt er. Das Antlitz Gottes sehen alle Seligkeit, von dem Verstoßensein das größte Herzeleid. Ja. Und sie haben das geschaut, sie haben das Antlitz Gottes geschaut, bevor sie in die Verbannung müssen. Ja. Es wäre leichter wahrscheinlich, wenn sie Gott nicht geschaut hätten und gleich dort in diesen Zustand, in diese Reinigung müssten. Aber sie haben ja im Moment des Todes tritt die Seele vor das Angesicht Gottes. Ja. Sie haben dieses Antlitz geschaut, bevor sie in die Verbannung mussten. Sie haben einmal, wie gesagt, wenn auch nur für einen kleinen Spalt der Himmelstür die Freude der Seligen geschaut. Sie haben auch gesehen, da drin sind schon welche in der Seligkeit Gottes. Sie sind schon welche drinnen. Ja. Auch das haben Sie gesehen. Schau, ein kleiner Spalt ist aufgegangen jetzt da. Ja, interessant. Und jetzt sagt er, nein, Sie müssen wieder zurück in das. Ja, kein Spalt. Also ein kleiner Spalt. Der Himmelstür war offen und Sie haben die Freude der Seligen gesehen, geschaut. Und das können Sie nie vergessen. Das können Sie nie vergessen. Diesen Blick, diesen kurzen Moment der Freude, das können Sie nie vergessen. Ja? Psalm 42, Vers 5. Das Herz geht mir über, wenn ich daran denke. Wenn ich daran denke. Ja? Also das Herz geht dieser Seele über, wenn sie daran denkt, an diese Schönheit der Festesfreude, die die Seligen schon schauen dürfen, erfahren dürfen. Sehnsucht nach dem Haus Gottes, ja, mit seinem Gottesdienst. Das wird hier ausgedrückt, wenn es hier heißt, mein Herz geht mir über, wie ich zum Haus Gottes zog, in festlicher Schar, mit Jubel und Dank, in feiernder Menge. Meine Seele, warum bist du so betrübt und bist so unruhig in mir? harre auf Gott und so weiter. Sehr schön. Der Zustand der Seele im Fegefeuer. Ja? Also, darum die unstillbare, verzehrende Sehnsucht. Und doch zugleich ist es ein heiliges Vertrauen. Vers 6, heiliges Vertrauen, meine Seele. Warum bist du so betrübt und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Nicht wahr? Wunderbar. Also eine verzehrende Sehnsucht. Es gibt ja dieses Sprichwort, nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Ha? Kennen Sie es auch, die Sehnsucht nach einem geliebten Menschen? Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Auch mit der Heimweh und so. Ne? Heimweh nach Gott. Zugleich heiliges Vertrauen. Einmal werden sie Gott schauen, das wissen sie. Einmal werden sie Gott schauen. Ja. Wie wird das sein, wenn sie von aller Makel frei dann zum ersten Mal das Antlitz Gottes unumwölkt, nicht mehr durch einen Schleier, ja, sehen werden? Ja. Der Psalm 123 drückt das aus. Ja. Auch dort können Sie das nachlesen, wie das sein wird. Psalm 123. So schön auch. Ich erhebe meine Augen zu dir, der du hoch im Himmel thronst. Ja. Wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin, so schauen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig. Sie schauen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Wunderbar. Also, dann schauen wir weiter. Zusammenfassung. Die erste Antwort also auf die Frage, Sie werden für die arme Seele jetzt beten. Ja? Ja, sie geht zu einem Begräbnis. Die erste Antwort also auf die Frage, was fühlen die armen Seelen? Das ist Sehnsucht. Und was tun sie? Was tun die armen Seelen im Fegefeuer? Sie warten. Sie warten. Und ich kann Ihnen sagen, warten kann furchtbar schmerzlich sein. Oder? Und hier ist es sehr schmerzlich, dieses Warten. Ja. Wann geht endlich die Tür auf? Vielleicht waren schon mal im Wartezimmer bei einem Arzt. Wann geht sie endlich herauf, die Tür, und er sagt, bitte kommen Sie jetzt, Frau Gruber, Sie können, Sie sind jetzt, endlich. Ja, kennen Sie das? Gut, also, Sie warten, und warten kann schmerzlich sein. Hier besonders, sehr schmerzlich. Zweitens, das andere, ja, was das Leben im Fegefeuer sein besonderes Gepräge gibt, ist auch tiefe Trauer. Tiefe Trauer, Sehnsucht und tiefe Trauer. Und auch hier wird er doch zugleich voll Zuversicht. Ja? Warum Trauer? Warum? Wegen der Strafen, die auf den armen Seelen lasten. Wegen der Strafen, Psalm 42, und zwar Vers 7 bis 11. Ja? Betrübt ist meine Seele in mir. Darum denke ich an dich im Jordanland, am Hermon, am Mizarberg. Flut ruft der Flut zu beim Tosen deiner Wasser. All deine Wellen und Wogen gehen über mich hin. Bei Tag schenke der Herr seine Huld, ich singe ihm nachts und flehe zum Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd umhergehen, von meinem Feind bedrängt? Wie ein Stechen in meinen Gliedern ist für mich der Hund der Bedränger. Denn sie rufen mir ständig zu, wo ist nun dein Gott? Trauer. Die Wogen und Wellen des göttlichen Strafgerichtes, der göttlichen Gerechtigkeit gehen gleichsam wie ein Sturzbach, wie wir hören, über sie hinweg. Und zwar sühnend und läuternd. Ja. aber auch scharf und brennend, wie es in Vers 10 heißt. Das Gefühl des Vergessenseins in diesem Leid. Auch dieses Gefühl ist da bei den armen Seelen. Warum, mein Gott, warum hast du mich vergessen? Das Gefühl des Vergessenseins in diesem Leid. Ja, das Gefühl. Und doch im tiefsten Inneren ist es heilige Zuversicht, wie es im Vers 12 heißt. Meine Seele, warum bist du betrübt? Bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Es wird kommen, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Ja. Im tiefsten Innere heilige Zuversicht. Ja. Auch dieses Leid wird einmal ein Ende haben. Wie es auch in den Klageliedern heißt, 3,22. Da heißt es, die Huld des Herrn ist erschöpft. Sein Erbarmen ist nicht erschöpft, sein Erbarmen ist nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf, singen wir auch in diesem Lied. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. In den Klageliedern wird das ausgedrückt. Dieses Leid wird einmal ein Ende haben, denn das Erbarmen Gottes ist nicht zu Ende. Ja? Aber es muss, die Seele weiß, es bedarf dieser Reinigung, auch des letzten kleinen Fleckens. Ja. Im Vergleich das aussichtslose Leid der Hölle. Das Leid der Hölle, wie wir im vorigen Teil besprochen haben, dieses Leid ist aussichtslos, das hat kein Ende. Ja. Aber hier weiß die Seele, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Dieses Leid hat einmal ein Ende. Ja, im Vergleich das aussichtslose Leid der Hölle. Was also fühlen die armen Seelen? Es ist Trauer. Und was tun sie? Im ersten haben wir gesagt, sie warten. Was tun sie hier in diesem Zustand? Sie büßen. Ja, sie büßen. Sie wissen, Buße. Und wir können ihnen dabei helfen. Wir können ihnen dabei helfen. Ja. Durch unser Opfer, unser Gebet, durch den Ablass. Wir können ihnen dabei helfen. Ja? Drittens, das innige Gebet, das Flehen, in das der Psalm nun übergeht, der Psalm Judika, sagt uns ein drittes von den armen Seelen. Sie beten voll Inbrunst. Sie beten voll Inbrunst. Verschaff mir Gott und führe meine Seele und so weiter. Der Psalm 43. Sie beten voll Inbrunst um das Ende ihrer Verbannung. Ja? Um das Ende ihrer Verbannung. Doch zugleich auch wieder voll Zuversicht. Ja? Psalm 43. Ein inniges Bitten. Du bist mein starker Gott. Warum muss ich trauernd umhergehen? Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sende mir das Licht des Himmels gleichsam, damit sie mich leiten. Sie sollen mich führen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Es ist der Psalm Judika, den in der überlieferten Messe der Priester täglich betet. Judika, Matthäus, Edizerne, Causa Meum. In der überlieferten trientinischen Messe. Schade, dass sie ihn gestrichen haben. Drückt die Sehnsucht aus nach dem Haus Gottes. Und diese Sehnsucht soll den Priester ja erfüllen, wenn er zu den Stufen des Altares geht. Intruibat altare de, ad deum quiredificat. Ne? Wann darf ich kommen? Warum muss ich trauernd umhergehen? Sende dein Licht, jetzt, auch in der Messe, deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten zu deinem heiligen Berg. So will ich zum Altar Gottes treten, zum Gott meiner Freude. Jauchzend will ich dich auf der Harfe loben. Warum bist du so unruhig, meine Seele? Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken. Psalm 42 und 43, Psalm der armen Seelen. Wir sehen also hier ein inniges Flehen, das innige Flehen der armen Seelen. Es geht um volle Reinigung, um Erleuchtung. Sende dein Licht, Vers 3. Ja, sende dein Licht, bitte. Volle Einigung mit Gott, Vers 4. Ja, so will ich zum Altar Gottes treten, zu Gott, meinem Gott. Es geht um die volle Einigung mit Gott. Denn wissen, man kann es erahnen, diese Sehnsucht. Ja, nur ein Gott kommt ihr Sehnen, nur in Gott kommt ihr Sehnen zur Ruhe. Das wissen die armen Seelen. Darum ihr unablässiges Gebet in Zuversicht. Ja, sie wissen, dass ihr Beten einmal erhört werden wird. Das wissen sie. Ja. Wann darf ich kommen? Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie wissen, einmal wird ihr Gebet erhört werden. Und wir helfen ihnen dabei. Und was schöpfen wir daraus, Brüder und Schwestern? Was schöpfen wir daraus aus dieser Wahrheit? Was lernen wir daraus? Wir lernen eines. Wie bald kann es sein, dass auch wir zu jener stillen, großen Schar gehören? Dass auch wir an diesem Ort sein werden? Wie schnell kann es sein? Wie lange wird es noch dauern? Wir wissen nur eines. Je größer das Sehnen, die Buße, das Beten hier auf Erden war, dein Beten, dein Sehnen nach Gott, dein Beten, umso kleiner kann die Zeit des Wartens, des Büßens und Betens im Jenseits sein, bemessen sein. Ja. Verstehen Sie? Wie bald können wir dort sein, an diesem Ort? Was also sagen uns die armen Seelen? Was also sagen sie uns? Wissen Sie, erstens, sie sagen uns, seid heilig. Seid heilig, denn Gott, unser Gott, ist ein heiliger Gott. Das sagen sie uns. Als erstes. Bitte seid heilig. Nun nämlich haben sie es selbst erfahren im Fegefeuer, in ihrer ersten Begegnung mit Gott. Bisher haben sie gedacht, wie auch wir Menschen oft denken, oh, die kleinen Sünden, wer wird sie beachten? So haben auch sie gedacht, die armen Seelen, sonst wären sie nicht dort. Oh, die kleinen Sünden. Sind alle kleine Sünderlein, darum da dü da, ne? So singen die Wiener feucht fröhlich beim Heurigen. Ja, sind alle kleine Sünderlein und freuen uns noch, dass wir kleine Sünderlein sind und so weiter, nicht wahr? Ja, so haben sie gedacht, wie wir oft denken, die kleinen Sünden. Aber wissen Sie was? Gott nimmt, Gott nimmt es nicht so genau. Der Herrgott nimmt es nicht so genau, das haben sie gedacht. Ja? Und dann haben sie es erlebt. Sie haben es erlebt, die Abscheu Gottes vor der Sünde. Er ist der Allheilige. Die Abscheu gegenüber jede Sünde. Doch die Seele empfindet heiligen Zorn und Scham jetzt in dem Zustand. Sie spricht gleichsam, alles, was an Schuld noch aussteht, will ich bezahlen, wenn ich nur des Anblickes des heiligen Gottes würdig werde. Jetzt im Fegefeuer sagt sie, ich nehme alles auf mich. Alles. Ich will alles bezahlen. Ja? Wenn ich nur Gottes Antlitz schauen darf. Jetzt denkt sie nicht mehr so. Ja, wie auf Erden. Naja, es ist nicht so, genauso tragisch ist es nicht. Katharina von Siena sagt, die Seele die Seele, die nach ihrer Trennung vom Leib sich nicht in vollster Reinheit findet und sieht, dass dieses Hindernis nur durch die Flammen des Fegefeuers gehoben werden kann, stürzt sich mit Ungestüm und freudig hinein. Ein schönes Bild. Sagt, die Seele stürzt sich hinein in dieses Feuer. Ja, das Fegefeuer ist eine eindringliche Predigt von der Heiligkeit Gottes. Von der Heiligkeit Gottes. In der Offenbarung 21, 27 heißt es, nichts Unreines kann in das Himmelreich eingehen. Nichts Unreines. Daher, seid heilig. Seid heilig. Nehmen wir es ernst, meine Lieben, mit der Sünde. Wie Gott es mit der Sünde ernst nimmt. Gott nimmt die Sünde ernst. Ja, nehmen wir sie ernst. Das Zweite, was sie uns zurufen, nicht nur seid heilig, sondern seid eifrig. Eifrig. Denn Gott, unser Gott, ist ein eifernder Gott. Er ist eifersüchtig. Auch das haben sie in der Stunde des Gerichtes erfahren. Bis dahin haben wir keine Ahnung und Vorstellung, wie unendlich ernst Gott um unsere Seele eifert. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie Gott eifert um unsere Seele. Mich dürstet, heißt es. Ja? Wie einzigartig er die Seele liebt. Welch einzigartige Liebe er aber auch zurückverlangt. Ist es nicht so? Wenn Jesus ruft am Kreuz, mich dürstet, dann dürstet ihn nach unserer Liebe. Ja? Nach dieser Seele, die er erlöst hat und den Kaufpreis seines Blutes. Wir spielen oft mit der Liebe Gottes. Ja? Wir kennen das ja auch. Habe erst jetzt jemand gesagt, du spielst mit der Liebe dieses Mannes. Einem Mädchen habe ich das gesagt, die spült. Also die spült nicht mehr. Man spielt mit der Liebe. Das ist unfair. Sehr unfair. Wir spielen oft mit dieser Liebe, auch mit der Liebe Gottes. Der spielt mit dir, heißt es. Auch wenn wir den vollen Bruch mit der Liebe Gottes vermeiden wollen, aber oft ist es ein Scheckern, ja, ein Flirten, ein Liebäugeln, möchte ich sagen, ein Flirten mit der Sünde, wenigstens mit der lästlichen Sünde. Ja, das tun wir oft, dass wir mit der Sünde flirten, liebäugeln. Ein bisschen so, kleinen Schmäh. Oft ist es ein geringes Ernstnehmen dieser unendlichen Liebe Gottes zu uns. Und jetzt haben die armen Seelen denselben Eifer. Den Eifer zu sühnen, zu büßen, sich zu bessern, zu tilgen, sich reinigen. Die Scham über die Sünde ist groß. Ist groß, die Scham. Sie sehen ja die Liebe Gottes, ja. Das Fegefeuer ist eine eindringlichste Predigt der eifernden Liebe Gottes zu uns. Aber auch der Ort der eiferndsten Liebe zu Gott. Um gut zu machen, was Lauheit, Gleichgültigkeit, Trägheit versäumt hat. Daher rufen sie uns zu, seid eifrig. Seid eifrig. Nehmen wir es ernst mit der Liebe zu Gott. Mit der Liebe Gottes. Erstes Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Nehmen wir das ernst. Und als letztes, seid mitleidig und barmherzig. Denn Gott war auch barmherzig gegen uns. Er wird das Erbarmen groß belohnen. Das Erbarmen ist wichtig. Seid barmherzig. Die armen Seelen erfahren die Barmherzigkeit Gottes. Das Fegefeuer ist, ich würde sagen, das tiefste Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Denn sonst wären sie nicht hier, sonst wären sie in der Hölle. Sie erfahren die Barmherzigkeit Gottes. Und auch das schenkt ihnen die Barmherzigkeit Gottes, dass wir von unserer Erde aus, und jetzt sind wir wieder dran, die bildende Kirche sind ja wir, dass wir von unserer Erde aus, von unseren Altären aus, ihnen Hilfe senden dürfen. Sie rufen uns gleichsam zu, bitteschön, seid barmherzig, da unten auch noch, mit uns auch. Kommt uns zur Hilfe. Die Heilige Katholische Kirche lehrt aufgrund der Heiligen Schriften und der alten Überlieferungen der Väter, dass es einen Reinigungsort gibt und dass die dort zurückgehaltenen Seelen durch die Fürbitten der Gläubigen und besonders durch das Gott wohlgefällige Opfer des Altares, dass sie Hilfe finden. Das lehrt uns die Kirche. Ja. Darum gebietet die Heilige Synode den Bischöfen, ja, wie es heißt in der Überlieferung der Kirche, sie sollen dafür Sorge tragen, dass die gesunde Lehre über den Reinigungsort, wie sie von den heiligen Vätern und Konzilen überliefert ist, von den Christgläubigen festgehalten, gelehrt und überall gepredigt wird. Alles aber, was auf Befriedigung der Neugier oder gar auf Aberglauben hinausläuft oder was nach Gewinnsucht aussieht, sollen sie als Ärgernis und Anstoß für die Gläubigen untersagen. Was sagt das? Kein Befragen der armen Seelen. Es gibt so Leute, die die armen Seelen befragen. Aufpassen. Ja. Kontakt mit den armen Seelen aufnehmen. Sehr gefährlich. Heißt es hier überall. Heißt es hier. Alles aber, was auf Befriedigung der Neugier oder gar auf Aberglauben hinausläuft, was nach Gewinnsucht aussieht. Es gibt so Leute, wo man hinrennt und sagt, erst ist meine Mutter oder meine Gatte schon erlöst, was sagt man, fragen Sie mal und so weiter, nicht? Und ja, braucht noch 5 Messen und da braucht noch 10 und so. Ja, aufpassen. Kommen nicht die armen Seelen, da kommen die da unten, die Dämonen. Bitteschön, passen Sie auf. Ja. Was aus Neugier, Befriedigung der Neugier, das möchte man so gern wissen, ist der schon erlöst oder noch nicht erlöst? Da gibt es welche, die haben Kontakt mit den armen Seelen und so. Ich sage das jetzt bewusst so. Wirklich? Nein! Steht uns nicht zu! Ja, vielleicht behindelt man noch oder was irgendwas man macht noch. Da gibt es so Leute, die das, solche Fähigkeiten und Anführungszeichen haben. Nicht wahr? Ja. Das ist der Wahrsagerei, Geist der Wahrsagerei. Aufpassen. Ausdrücklich heißt es hier. Ihr wisst, wie es dem König Saul gegangen ist, ne? Der so einen Wahrsager befragt hat. Furchtbar. Boah, dann steigt er auf. Er kommt nicht. Ich sage das jetzt dramatisch. Aber er kommt nicht. Der Geist, die Seele und so. So kommen andere Geister. Heißt es hier, nach Gewinnsucht aussieht, sollen sie den Gläubigen untersagen. Fertig. Ja. Darum seien wir barmherzig. Also das war jetzt ein Text von der Lehre der Kirche. Darum seien sie barmherzig. Auch wir barmherzig. Und wenn wir uns etwas als Gegengabe für unsere Hilfe erbitten können, so soll es dies sein, dass wir heilig und eifrig werden und bleiben mögen. Das soll unsere Bitte sein, damit wir so nach unserem Tode recht bald zu Gott kommen. Ja, das soll uns ein Anliegen sein, um nicht zu wissen, was ist mit dem und dem und so weiter. Ja, gibt's genug so Sachen. Auch hier, nicht nur in Österreich, auch in Bayern und in Baden-Württemberg und in Hamburg. Ja, zum Abschluss die selige Katharina Emmerich. Ich sah den Reinigungsort. Es war mir, als würde ich in einen tiefen Abgrund geführt. Ich sah einen großen Raum. Es ist rührend anzusehen, wie die armen Seelen darin so still und traurig sind. Sie haben aber doch etwas im Gesicht, als trugen sie noch Freude im Herzen, im Andenken an die Barmherzigkeit Gottes. Ich erblickte auf ihren Angesichtern eine unbeschreibbare Freudigkeit, die hier ein Zeichen ihrer nahen Erlösung, die mir ein Zeichen ihrer nahen Erlösung zu sein schien. Ja, diese Zuversicht, dann darf ich Gottes Antlitz schauen. Wir leben von den Gütern unserer verstorbenen Voreltern und Eltern und vergessen leicht, was wir ihnen schuldig sind. Und wie sehr sie nach unserem Dank begehren und unserer Hilfe bedürfen. Sie rufen, trage, leide, bete, faste, gib Almosen für uns. Opfere doch für uns das heilige Messopfer auf. Sein wunderbarer Gedanke katholischen Kirche, das zu tun. Nehmt das auf. Wie bald werden auch wir dankbar sein, wenn das für uns jemand tut. Amen.